Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor dem zweiten Heimspiel der Minnesota Vikings in Folge, dieses Mal gegen die Cleveland Browns. Auch dieses Mal sind wir wieder in einer etwas reduzierten Runde dabei. Auch denn wie letzte Woche haben wir diese Spieltagspreview mit Jan Abele und mir. Hallo Jan.
Servus, guten Abend.
Ja, wir haben die letzten Wochen schon immer am Anfang auf die Verletzungslisten geguckt, da teilweise eher mit einem etwas skeptischen Blick. Diese Woche steht eigentlich eher so ein bisschen im Zeichen der Rückkehrer. Und um das mal direkt am Anfang auszuführen, es gibt eigentlich nur einen, der tatsächlich rausgeruled wurde dieses Mal. Das ist Emir Smith-Marset, der bisher eigentlich ausschließlich als Kick-Returner zum Einsatz gekommen ist, also in der Offense noch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ansonsten die bisher dauerverletzt waren in der Saison, also Christian Derrissaw und Anthony Barr, könnten beide zurückkehren. Wahrscheinlich wird Derrissaw, also sicher wird Derrissaw noch nicht starten. Wir werden sehen, ob er überhaupt irgendwelche Plays spielt, aber er wird aller Voraussicht nach aktiv sein. Also er hat keine Injury Designation. Ja, wie gesagt, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen gehabt, dass wir ihn vermutlich erst nach der Bye Week erwarten. Aber es ist schon sehr stark durchgeklungen, dass wir ihn früher oder später jetzt auch auf dem Feld wieder sehen werden. Ansonsten auch Anthony Barr, der bisher auch die Saison gefehlt hat und ja auch fast die komplette letzte Saison, könnte wieder spielen. Er ist als questionable gelistet, genauso wie Dalvin Cook, der letzte Woche verpasst hat. Chris Boyd und Michael Pierce. Michael Pierce natürlich gegen diese Browns Offense. Jemand, den man natürlich dabei haben möchte, hat heute nicht trainiert, was grundsätzlich kein gutes Zeichen ist. Andererseits hat Zimmer sich auf der Pressekonferenz hoffnungsvoll gezeigt, dass er trotzdem mitmachen kann. Hat sich wohl am Mittwochstraining verletzt gehabt. Am Ellbogen und an der Schulter. Also da scheint irgendwas passiert zu sein. Aber man scheint wohl noch gute Hoffnung zu haben, dass er dabei sein kann, auch wenn er das Training heute verpasst hat. Dazu die letzten beiden Notizen. Auch von der Injury Reserve Liste können möglicherweise wieder Spieler dabei sein. Der natürlich sofort ins Auge springt, vor allem weil Emir Smith-Marset ausfällt, damit die Position als Kick-Returner vakant ist, ist Kenan Nwangwu. Viertrunden-Pick, Running Back, extrem schnell, was so das Hauptattribut war, was man ihm so pre-Draft zugeschrieben hat. Also das ist so die größte Waffe, die er da noch hat. Der könnte wieder dabei sein, ist bis jetzt nicht aktiviert worden. Also die Vikings haben noch nichts gemacht. Das kann aber bis Sonntag noch passieren. Gerade eben, wenn Emir Smith-Marset ausfällt, könnte Nwangwu sofort die Kick-Returns übernehmen. Und ja, ob er in der Offense eine Rolle spielt, ist natürlich die Frage. Aber für ein paar Gadget-Plays mit dem Speed könnte man ihn sicher auch irgendwie einbauen. Ansonsten ist auch Dantree Sanna wieder berechtigt, von der Injured Reserve Liste zu kommen. Da würde ich jetzt vor dem Spieltag noch keinen Move erwarten, persönlich. Ist ja auch eigentlich maximal Special Team, also ist jemand, der in der Offense bisher noch ein wenig bis eigentlich gar nichts gemacht hat, da keine Rolle gespielt hat, dementsprechend werden wir sehen, ob man ihn überhaupt in den aktiven Kader holt. Das könnte natürlich auch davon abhängen, ob die Nummer mit Smith-Marset jetzt eine etwas längerfristige wird, dass man ihn auch auf Short-Term-IR tun muss, oder ob Smith-Marset eben im Kader bleibt. Davon wird, denke ich, abhängen, ob man Chisena rausholt. Ja, natürlich nicht zurückholen kann man Irv Smith, auch den dürfte man theoretisch in dieser Woche wieder zurückholen, aber da ist ja gut bekannt, der wird die gesamte Saison fehlen. Sein Ersatz Tyler Conklin hatte am Anfang der Woche nicht trainiert, ist aber wieder dabei, hat auch keine Injury Designation, also da scheint es kein Problem zu geben. Jetzt, um dich mal reinzuholen, was sind so die News, positiv wie negativ, die für dich auf der Verletzungsfront, an der Verletzungsfront so die wichtigsten waren und die, die den größten Einfluss haben werden?
Also für mich ist das der Fall Michael Pierce, weil mit den Browns haben wir halt die Nummer 1 Run-Offense der Liga, die zu uns kommt. Und da brauchen wir unsere Run-Stuffer. Und sollte der nicht spielen, ich meine, gut, wir haben dahinter die Defensive-Tackle-Tiefe ist jetzt nicht ganz verkehrt bei uns, muss man mal so sagen. Aber Pierce ist da halt schon ganz klar die Nummer 1 in diesem Depth-Chart. Und wenn der fehlen sollte, würde uns das wahrscheinlich schon wehtun. Zwecks, ja, ich meine, Cook zu haben, kann nie schaden. Und vorher noch gesehen, dass er selber sagt, er ist sehr zuversichtlich, dass er am Sonntag spielen kann. Und es wird auch erwartet, dass er spielt. Es sei denn, es passieren noch irgendwelche Setbacks. Aber ich meine, er hat jetzt die Trainings durch. Heute Abend, also jetzt demnächst müsste ja noch eine Session sein, aber selbst die sollte eigentlich ja, ja, also ich hoffe jetzt einfach nicht, dass er sich noch irgendwas im Training tut. Ich hoffe aber allerdings, dass wir weiterhin Madison nach dieser starken letzten Partie ein bisschen weiter involvieren, um ein bisschen Workload von Cook runterzunehmen, damit er eben nicht direkt wieder verletzt wird, weil wenn der Kerl 30, 40 Touches pro Game bekommt, dann setzt da halt auch irgendwann der Verschleiß ein und er wird zwangsläufig wieder verletzt sein. Und ja, Conklin als wieder Full Practice ist sehr, sehr wichtig. Also Conklin hat letzte Woche sehr, sehr viel zu diesem Win beigetragen. War immer eine zuverlässige Anspielstation, hat seine Blocks ordentlich gehalten. Also stepped up und nimmt die Rolle von Irv Smith gut ein in Vertretung im Moment und es sieht sehr, sehr solide aus, was er da macht. Deshalb finde ich ihn auch sehr wichtig von denen, die jetzt vermutlich wieder spielen werden, trotz dem, dass sie die Woche mit einer Injury Designation begonnen haben.
Ja gut, Conklin hat ja keine Injury Designation mehr, deswegen ist da kein Problem. Training ist heute nicht mehr. Also deswegen gibt es ja die Injury Designations fürs Spiel schon. Also nochmal, um es hintereinander zu bringen, Emile Smith-Marset ist out, ist schon klar. Und Cook, Pierce, Barr und Boyd sind questionable. Das heißt, das war der Stand von nach dem Abschlusstraining. Auch die Browns, das muss man dazu sagen,
die haben ja ein paar Fragezeichen, ja?
Nee, nicht mehr wirklich. Also nicht die haben mehr. Ihr Abschlusstraining auch absolviert. Und sowohl Jedrick Wills als auch JC Tretter haben trainiert, so wie das in den letzten Wochen auch immer war. Auch da haben beide anfangs immer die ersten beiden Trainings gefehlt, dann doch wieder trainiert. Das heißt, auch da ist davon auszugehen, dass beide dabei sein werden und dementsprechend die Offensive Line der Browns komplett sein wird.
Verdammt.
Einzig draußen, sicher draußen, ist Greg Newsom, der Rookie-Cornerback, aber das war ja schon am Anfang der Woche klar. Ja. Bei Hubbard ist noch nicht ganz klar, Backup-O-Liner, aber das wird jetzt auch nicht den großen Einfluss haben, denn wie gesagt, Backup.
Ja, ja.
Also der wird das Ganze jetzt vermutlich sowieso nicht so stark beeinflussen.
Ja, das ist wohl richtig. Nö, Greg Newsom darf gerne fehlen, gibt uns Möglichkeiten. Aber ansonsten sieht der Injury Report von den Browns dann jetzt nach dem letzten Training leider doch nicht so vielversprechend aus unserer Sicht aus, wie ich das erhofft hatte.
Ja gut, auf Verletzungen hoffen würde ich jetzt auch grundsätzlich nicht tun, aber...
Nö, aber ich würde mich auch nicht beklagen, wenn da ein paar Leute fehlen würden.
Gut, kommen wir zum nächsten Thema und das ist ein Thema, was in den letzten Wochen doch viele doch positiv überrascht hat, nachdem die Vikings Offense ja jetzt zum wirklich keinen guten Tag am ersten Spieltag hatte, was hauptsächlich vielen blöden Konzentrationsfehlern, Drops und natürlich den unglaublich vielen Strafen geschuldet war, hat man danach sowohl gegen die Cardinals als auch gegen die Seahawks zwei wirklich, wirklich sehr gute offensive Auftritte gehabt. Beide Male in der zweiten Halbzeit zwar ein bisschen abgefallen, aber grundsätzlich sehr, sehr, sehr stark ausgesehen. Und deswegen jetzt mal so grundsätzlich, was sind deiner Meinung nach die Faktoren, warum die Vikings offensiv sich doch verbessert haben?
Ja, also der offensichtliche Grund, der erste offensichtliche Grund ist erstmal, dass die O-Line dieses Mal tatsächlich es schafft zu halten. Und in dieses, die O-Line hält, spielt wahrscheinlich der zweite Grund mit rein, und zwar, dass Junior Kubiak tatsächlich ein deutlich variableres Offensive Game called, als man das eigentlich so erwartet hatte, nachdem er eigentlich dachte, er würde ja so die Offense von Gary Kubiak weiterführen, hat Clint Kubiak da jetzt doch schon einiges an eigener Note mit reingebracht, seien es mehr Screens, mehr auch Gadget-Plays zum Teil mit Thielen letzte Woche als Running Back oder diesem Double Pass mit Jefferson. Da merkt man schon, dass ein bisschen Innovation da ist und dass es auch einfach Druck wegnimmt, wenn man einfach nicht immer die ersten zwei Downs für 2 Yards in die Mitte, in die Wand reinrennt, sondern sich einfach, man sagt ja immer so schön, ahead of the sticks bleibt. Also einfach Yards gewinnt bei Early Downs, die einem dann Flexibilität lassen beim Second and Third Down Try. Und dadurch nimmt man sowohl Druck von der Line als auch vom QB und hält sich halt das Playbook komplett offen. Und das macht sich sehr, sehr bemerkbar in der Effizienz unserer Plays und der Variabilität der Calls. Und von dem her läuft die gerade, die Offense, sehr, sehr geil.
Jetzt hast du ja die O-Line schon einmal kurz angesprochen. Jetzt mal grundsätzlich, bist du der Meinung, dass diese Offensive Line sich wirklich so stark verbessert hat, wie man jetzt davon ausgehen muss? Oder hat das andere Faktoren? Und vor allem, wenn du sagst, dass die O-Line sich deutlich verbessert hat, wo hat sie sich verbessert? Wie hat sie sich verbessert?
Also für mich ist der große Faktor in der O-Line dieses Jahr Right Guard Oli Udo, der einfach im Vergleich zu dem, was wir da die letzten 2 Jahre auf Right Guard stehen hatten, bisher einen Bombenjob macht. Ich glaube, 7. best gegradeter PFF Guard bisher. Keine Sacks zugelassen, ziemlich wenig Pressures. Also der steht da wie eine Wand und hält praktisch alles auf. Also sehr, sehr geile Aktion und sehr geile Leistung von Oli Udo bisher, der uns da wirklich Stabilität gibt in dieser rechten Seite der Line mit Brian O'Neill gepaart. Also über rechts kommt da nicht viel durch bisher. Auf der anderen Seite haben wir Rashard Hill, der bisher einen soliden Job macht, was mir ihm ja eigentlich auch nicht zutrauen wollte. Zuerst mal, wobei man da sagen muss, gerade das Game mit den Cardinals gegen Chandler Jones, also da hatte er schon oft Tight Ends, die ihm ausgeholfen haben dabei. Aber genau das brauchen wir, weil wir wissen, dass Rashard Hill jetzt nicht der Standout Left Tackle sein wird, der da irgendwie alles aufhält und Kirk aufrecht halten kann. Und genau das sehe ich auch für diese Woche wieder wichtig, was wir gegen den Myles Garrett brauchen werden. Da darf der gern jede Menge Unterstützung durch Tight Ends oder einen blockenden Running Back oder sonst was bekommen. Und ich mag es, dass man sieht oder dass man es realisiert, dass er praktisch so immer noch dieser Weak Link, dieser Offense-Line ist und ihm dann aber gegen starke Gegner auch die passende Unterstützung bisher zukommen lassen hat. Und das hatten wir bisher nicht. Wenn man sich die letzten Jahre angeguckt hat, da standen die Leute teilweise isoliert und wurden in One-on-One-Matchups mehrfach hintereinander komplett zerlegt. Und es kam nie das Adjustment dazu, dass man ihnen Hilfe zukommen ließ. Und das machen wir dieses Jahr. Und dadurch sieht diese O-Line deutlich stärker aus. Ich glaube, so im Individuellen ist sie gar nicht so viel stärker. Einfach die Play-Callings und die Adjustments dazu helfen den Leuten einfach wahnsinnig aus. Und natürlich auch, dass wir nicht dauernd Third and Long haben, wo klar ist, das sind Pass-Rush-Downs und da wird der Gegner alles auf den QB werfen, was er hat, sondern dass wir wirklich eine variable Offense callen, die den Gegner dazu zwingt, alles zu respektieren. Vom Quarterback über die Receiver, über die Running Backs, jeder kann das Play machen. Selbst Kirk hat schon in Spielzügen mit auf den Füßen dann First Downs geholt. Wir müssen gerade jeden Aspekt der Offense, müssen unsere Gegner gerade respektieren und das hilft natürlich auch der O-Line.
Ich glaube tatsächlich, und Ich weiß, dass es ein bisschen unpopulär in Vikings-Fankreisen ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass viele halt jetzt auch so ein bisschen Hoffnung diesbezüglich geschöpft haben, aber so viel besser ist diese Offensive Line bisher nicht. Klar, der Eindruck war natürlich, also der Eindruck aus der ersten Woche hat dann natürlich auch nochmal ein bisschen getrübt. Aber auch generell, ich wäre da noch sehr vorsichtig zu sagen, dass sich das irgendwie massiv verbessert hätte. Ich glaube, der große Faktor, der sich geändert hat, ist A, Kirk Cousins und B, das Play Calling. Weil, und das ist jetzt halt, da kommen halt die interessanten Geschichten. Erstmal, du hast es gesagt, die Offense ist deutlich variabler, hat zum ersten Mal seit gefühlt Ewigkeiten wieder eine Early Down Passrate von über 50%. Das haben wir länger nicht mehr gehabt. Ist immer noch außerhalb der Top 20 auf Platz 21, aber eben nicht mehr bei diesen absoluten Mega Run Heavy Teams, wo man in den letzten beiden Jahren so ein bisschen festgesteckt hat, wenn man so will. Aber und das ist halt eben auch eine Sache. Es ist halt eben vor allem eine Offense, die wesentlich schneller im Passspiel ist. Das hat einerseits damit zu tun, und das ist einer meiner wenigen Kritikpunkte, dass man bisher relativ wenig Play-Action spielt. Nur 20,6% der Dropbacks sind Play-Action. Das hätte ich gern deutlich höher. Und das, glaube ich, sollte der O-Line eigentlich grundsätzlich noch helfen und sollte eben auch helfen, noch ein tiefes Passing-Game reinzubekommen. Aber es ist eben im Moment eine Quick-Pass-Offense, was eben so ein bisschen im Unterschied zum letzten Jahr steht. Es ist, wenn man einmal generell schaut, also Kirk Cousins hat mit 6,0 Yards durchschnittlicher Targettiefe eine der absolut geringsten Targettiefen in der NFL. Er hat mit 2,38 Sekunden Zeit bis zum Wurf also ist da einer der schnellsten Quarterbacks, was ein massiver Kontrast zu den letzten Jahren ist, wo er immer knapp unter 3 Sekunden war. Jetzt ist er unter 2,5. Das ist super schnell. Das ist teilweise wirklich absurd schnell, wenn man das so sagen möchte. Und das hat natürlich eben auch damit zu tun, dass er eben gerade gegen den Blitz relativ schnell ist, was das angeht. Da spielt er auch dieses Jahr richtig, richtig gut. Also hat eine über 90 Passing Grade gegen den Blitz, was halt eben schon im absoluten Top-Level ist. Auch also in der Clean Pocket, da wurde ja auch gesagt, dass er da mit einer der besten dieses Jahr ist, was eben auch damit zusammenhängt, dass er da einer der schnellsten ist. Also 2,26 Sekunden im Durchschnitt bis zum Wurf in einer sauberen Pocket, was eben auch der Grund ist, warum diese Pocket sauber ist. Das Ding ist jetzt, und das ist, da kommt es dann halt eben zu den Fragezeichen, die es in dieser Offense gibt und dem, ob dieser Ansatz eben sich durch die Saison durchhalten kann. Im Moment wollen halt viele Defenses immer noch diesen vertikalen Play-Action-Shot der Vikings wegnehmen. Weil das in den letzten Jahren mit einer der größten Waffen der Vikings war und generell für diese Bootleg-Play-Action-Wide-Zone-Teams immer eine der wichtigsten Waffen gewesen ist in den letzten Jahren. Und diesen Deep Shot, den viele Defenses wegnehmen wollen, den haben die Vikings dieses Jahr bisher noch überhaupt nicht genommen. 5%. 5% der Würfe sind über 20 Yards Targettiefe. Das ist absurd wenig. Und das hilft natürlich eben auch A, der Offensive Line, weil das das Passspiel eben sehr schnell macht. Aber es ist eben so eine Sache, wenn irgendwann die Teams anfangen, die kurzen Pässe wegzunehmen. Und so ein bisschen hat man das gegen die Cardinals schon in der zweiten Halbzeit gesehen. Die haben deutlich mehr Leute nach vorne geholt, haben das Laufspiel weggenommen, haben die kurzen Pässe weggenommen. Dann ist halt die Frage, können die Vikings dann den Schalter umdrehen und vertikal spielen? Das haben sie bisher noch überhaupt nicht gemacht. Und dann wird es interessant, ob dann die O-Line immer noch hält. Weil wenn man mal auf die Pass-Block-Grades schaut, dann zeigt sich da halt ein anderes Bild als das, was man jetzt in den letzten beiden Spielen so wahrgenommen hat. Richtig ist, Udo spielt richtig gut. Das ist auch in den Pass-Blocking-Grades, zeigt sich das auch. Auch O'Neal spielt bisher seine beste Saison, hat noch keinen einzigen Quarterback-Pressure zugelassen als einziger Starting-Tackle in der NFL. Ich glaube allerdings, dass dieser Streak reißen wird, dieses Spiel, gegen Garrett und Clowney. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er die beiden auch auf Null hält. Aber also da muss man wirklich sagen, O'Neal spielt super bisher. Aber du hast halt immer noch Cleveland, der durchschnittliche Pass-Blocking-Grades hat, was nicht schlimm ist. Wir haben ja immer gesagt, so Durchschnitt reicht ja erstmal. Aber du hast zwei große Schwachpunkte. Und die haben sich bisher auch gezeigt. Die werden nur dadurch maskiert, dass du eben sehr schnell und sehr kurz spielst. Und das ist Rashard Hill, der meiner Meinung nach nicht solide gespielt hat. Der hat eine Pass-Blocking-Grade in den 40ern. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ja. Und dann hast du Garrett Bradbury, der auf dem exakt selben Niveau seine Pass-Blocking-Grade hat wie in den letzten beiden Jahren. Und da war er unter den schlechtesten Center, was das angeht.
Ich wollte gerade sagen, und die waren nicht sonderlich gut, ja.
Deswegen, du hast immer noch zwei massive Schwachpunkte. Und dann wird es halt spannend, wenn Gegner anfangen, die Vikings eben anders zu spielen und dieses Kurzpassspiel wegnehmen, können dann die Vikings auch über längere Distanzen gehen. Man hat es gegen die Bengals schon so ein bisschen gesehen, dass es schwierig ist, als sie halt ständig durch die Fouls hinter die Sticks gekommen sind. Gegen die Seahawks war es ein bisschen anders. Da hat man teilweise auch lange Third Downs umgemünzt. Das war sehr stark. Aber kann man das dauerhaft? Und das wird halt die Frage für diese Offense sein und eben die Frage, ob diese Offense sich dauerhaft auf dem Niveau bewegen kann, wie es die letzten beiden Wochen gemacht hat. Und ob Kirk Cousins sich auf dem Niveau bewegen kann, wie es die letzten beiden Wochen gemacht hat. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, er hat das, was von ihm verlangt wurde, richtig gut gemacht. Und gerade diese schnellen Reads und das Entschlossenleben, das ist was, das war immer ein Kritikpunkt bei Cousins, dass er manchmal so ein bisschen zaudernd wird. Das war dieses Mal bisher wirklich richtig gut. Aber wenn er jetzt anfangen muss, wieder vertikal zu spielen und die Offensive Line dazu gezwungen wird, eben doch mal wieder knapp 3 Sekunden zu blocken, nicht mehr weniger als 2,5, weil es weniger als 2,5 muss von jeder Offensive Line erwartet werden. Dann wird es halt spannend sein, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, gegen dieses Browns-Team, was eine sehr gute Run-Defense hat, wird das spannend sein, das zu sehen und zu beobachten. Und da könnte das tatsächlich auch getestet werden.
Ja, das gerade dieses Edge-Rush-Duo wird da sehr, sehr schnell sehr viel Alarm machen, wenn es dazu kommt, dass wir tief gehen müssen. Und ja, ich bin gespannt, wie dann die O-Line halten wird.
Darauf wird es nämlich jetzt wirklich ankommen und deswegen bin ich tatsächlich auch noch etwas zurückhaltend, wenn mir Leute sagen, ach, nach Arizona und Seattle wird das der nächste Shootout. Ich meine, ja, man hat es gegen Arizona gesehen, dass man auch mit Chandler Jones irgendwie klargekommen ist, aber da hat man halt eben dieses sehr schnelle Passing-Game gehabt. Man hat gesehen in der zweiten Halbzeit, okay, wenn die uns das wegnehmen, dann wird es schwierig. Das nehme ich auch ein bisschen auf den Playcaller, weil so gut wie Kubiak bisher war in seinen Designs und in seinen geskripteten Plays, du hast immer in der zweiten Halbzeit, zumindest im zweiten und dritten Spiel, hast du einen Drop-off gehabt.
Ja.
Wo es dann eben etwas schlechter wurde. In Seattle, also gegen Seattle war es nicht mehr ganz so stark, dieser Drop-off, aber er war immer noch da. Du hast keinen Touchdown in der zweiten Halbzeit gehabt, sondern nur 3 Field Goals. Klar kann man überlegen, wäre das jetzt anders gewesen, wenn Seattle in der zweiten Halbzeit offensiv ein bisschen mehr Gegenwehr gezeigt hätte. Dann hätte man vermutlich in der Red Zone doch etwas weniger konservativ gespielt. Aber es ist halt trotzdem so, Clint Kubiak ist ein Rookie Offensive Coordinator und er zeigt es, dass er bisher in den gescripteten Plays sehr gut ist, aber die Kunst wird es jetzt sein, das noch in ein gewisses Spielgefühl umzumünzen, wo er dann von seinen gescripteten Plays und dem, was er geplant hat vor dem Spiel, weggehen muss, weil er einfach auf eine Spielsituation reagieren muss. Und das kann halt noch schwierig werden. Da bin ich gespannt, ob er das gegen die Browns tun kann, tun wird, weil ich glaube, er wird es brauchen gegen diese Defense.
Ja, das ist gut möglich. Da bin ich bei dir.
So, dann kommen wir jetzt auch zu dem Spiel selber, zu der Begegnung zwischen den Vikings und den Browns. Und normalerweise gehen wir jetzt Matchups, Offense und Defense durch erstmal. Aber einfach aufgrund der Vergangenheit, die es in dem Fall gibt, zwischen diesen beiden Teams und vor allem den Coaches dieser beiden Teams, möchte ich erstmal dieses Matchup durchgehen, nämlich Mike Zimmer gegen Kevin Stefanski. Was macht beide Coaches aus? Wo liegen Unterschiede, Gemeinsamkeiten und was glaubst du, wer von beiden könnte am Ende das bessere Ende für sich haben? Grundsätzlich erstmal vom Coaching her, weniger jetzt natürlich vom Ergebnis.
Ja gut, also die grundlegende Tendenz ist Offensive Mind gegen Defensive Mind. Ich glaube tatsächlich, dass Zimmer diese Erfahrung, die er mit Stefanski hat, vermutlich auch in einen recht soliden Defense-Gameplan einarbeiten kann. Die Frage ist halt, Stefanski spielt ja sehr gern mit Innovation. Die Frage ist, wie viel hat sich Stefanski weiterentwickelt, seit er uns verlassen hat und was kann er Mike Zimmer um die Ohren werfen, was der noch nicht kennt von ihm. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das wird ein Schachmatch. Und ich hoffe, dass wir am richtigen Ende einfach, dass wir dieses Schachmatch gewinnen werden. Die Gemeinsamkeit haben beide, dass sie sehr, sehr viel Wert auf ein starkes Run-Game legen. Sieht man auch an den Browns mit der Nummer 1 Rushing-Offense. Die haben natürlich auch das Running-Back-Duo, das Stefanski da auch entsprechend einsetzt mit Chubb und Hunt, also mit dieser Kombo, klar, dass die, und die Kombination mit der verdammt starken Offensive Line, klar, dass die laufen wie die Blöden und das auch effektiv laufen. Und ja, also das Running Game ist tatsächlich die Gemeinsamkeit von beiden. Ansonsten sehe ich die recht gegenteilig. Ich glaube aber tatsächlich, der Erfahrungsvorteil wird es. Könnte das Zünglein an der Waage sein, der dieses Schachmatch für uns entscheidet. Weil ich glaube, dass Zimmer doch einen guten Defensive Gameplan ausarbeiten kann, weil er eben Stefanski gut kennt.
Ich bin da irgendwie geteilt. Also ich glaube schon, dass ich die Offense, die Stefanski in Cleveland spielt, doch deutlich weiterentwickelt hat gegenüber dem, was er in Minnesota gespielt hat. Und dass eben klar, die Grundpfeiler sind immer noch dieselben, das Outside-Zone-Running-Game mit den Play-Action-Bootlegs, aber gerade nicht nur diese vielen Gadget-Plays, sondern auch in vielen Run-Designs und so weiter, ist Stefanski doch deutlich breiter aufgestellt, als er das hier in Minnesota war. Ob das jetzt an der Abwesenheit von Kubiak liegt, sodass er da wieder andere Einflüsse, die er ja in seinen vielen Jahren in Minnesota, er war ja 13 Jahre in Minnesota gewesen als Coach, unter diversen Head Coaches, Offensive Coordinators etc., dass er da wieder mehr Einflüsse nutzt. Das hat man ja auch so ein bisschen gesehen, als er interimsweise ja angefangen hat. Da hat er ja viele Elemente von Pat Shurmur benutzt, hat dann erst in der Offseason danach auf dieses Outside Zone Play Action Bootleg System umgestellt, als er Kubiak dann dazugeholt hat.
Ja.
Also das kann halt wirklich spannend sein, weil er eben auch weil Stefanski eben auch aus dem Training und so weiter von früher viel weiß, womit diese Vikings-Defense Probleme hat. Und er eben nicht nur das, was er in der Zeit als Offense-Coordinator hier gespielt hat, in seiner Toolbox hat, sondern er die Einflüsse von allen möglichen verschiedensten Coaches hat. Und Zimmer eben nicht weiß, welchen davon Stefanski jetzt für seinen Gameplan nimmt.
Mm.
Ja, was macht die beiden aus und was, also da würde ich sagen, die größten Unterschiede zwischen beiden sind halt eben auch ihre Art, wie sie ihren Staff führen. Zimmer ist, glaube ich, schon ein relativ autoritärer Coach. Nicht nur gegenüber seinen Spielern, da weiß ich gar nicht, ob der so krass autoritär ist, aber ich glaube gegenüber seinem Staff. Und ich finde zum Beispiel dieses Narrativ, wenn Zimmer als glorifizierter Defensive Coordinator bezeichnet wird, das sehe ich immer überhaupt gar nicht. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, wenn man mal ganz genau ist und ligaweit schaut, dann sind die allermeisten Head Coaches, wenn man so will, glorifizierte Koordinatoren. Weil alle haben ihren Fokus auf einer Seite. Sean McVay macht relativ wenig für die Rams Defense.
Ja.
Al Shannon macht relativ wenig für die 49ers Defense. Brandon Staley wird wahrscheinlich relativ wenig für die Offense der Chargers machen. Bill Belichick wird relativ wenig für die Offense der Patriots machen. Das ist McDaniels, der die macht. So. Und das ist natürlich bei Zimmer auch so. Und ich glaube aber generell, dass Zimmer jemand ist, der sich tatsächlich in der Offense relativ stark einmischt. Und da sehr stark seine Vorstellungen reinbringen will. Und jetzt ja auch noch diese wöchentlichen Film-Sessions, die er zusammen mit Cousins hat. Klar, hat auch noch andere Effekte, aber es hat eben auch den Effekt, dass er wieder sehr stark in dieser Offense involviert ist. Und das ist, glaube ich, was bei Stefanski ganz anders ist. Weil Stefanski ist, glaube ich, jemand, der lässt seinen Stuff machen. Und es war ja auch so ein bisschen, es gab ja mal die Story, als Kubiak und sein ganzer Clan hier in Minnesota angekommen sind, dass Stefanski nicht zu den Kubiaks gegangen ist, hier, das ist meine Terminologie, so mache ich das, übersetzt das mal in eure Plays, sondern Stefanski ist hingegangen, ey, kommt doch mal zu mir, sagt mir mal eure Terminologie und ich nutze die dann. Und pack die dann in mein Playbook.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Art, wie Stefanski coacht. Und das ist eben so das genau Gegenteilige zu dem, was Zimmer macht. Und deshalb glaube ich eben auch auf der anderen Seite, dass Stefanski zwar sehr viel Insight an seinen Defensive Coordinator gegeben hat, was das offensive System der Vikings ist, weil auch davon kennt er natürlich sehr viel. Und hat ja auch mit den Kubiaks zusammengearbeitet. Und auf der anderen Seite wird er aber auch seinen Defense Coordinator machen lassen. Und wird ihm nicht sagen, ey, mach mal das, das, das und das. So wie Zimmer das gerne mit der Vikings Offense macht, sondern er ist jemand, der sich da, glaube ich, größtenteils raushält.
Ja.
Und deswegen ja auch. Also ein Zeichen dafür war ja auch, dass er mit einem der stärksten Assistant-Coach-Staffs der NFL da bei sich aufgebaut hat. Also es zeigt ja auch, dass er da sehr stark auf sein Team setzt und eigentlich gar nicht so viel darauf setzt, sein eigenes Ding durchzudrücken. Das ist, glaube ich, was die beiden sehr stark unterscheidet.
Im Endeffekt haben wir ein Generationsbattle, der sture Alte gegen den jungen Flexiblen, wenn wir es ganz simpel runterbrechen wollen. Ich bin gespannt, wie sich das auf dem Feld zeigen wird.
Ja, das kann auf jeden Fall sehr spannend werden. Was ich noch dazu sagen wollte, du hast ja auch das Laufspiel und die Lauflastigkeit angesprochen. Ich glaube, das hat aber bei den Browns tatsächlich einen sehr starken Hintergrund von dem, womit Stefanski halt personell arbeitet, während es bei den Vikings halt so eine Art Dogma ist. Die Vikings wollen laufen, immer, egal wer auf dem Feld steht und was da so die Stärken sind. Die Vikings wollen ihr Team für das Laufspiel aufbauen. Ich glaube, die Browns, bei denen ist das so, die haben einen Kader, insbesondere mit dieser unfassbar dominanten Offensive Line, der halt viel Laufspiel hergibt und auf der anderen Seite ein Receiving Corp, der nicht schlecht ist, aber jetzt auch nicht zu den allerbesten gehört und ein Quarterback, der jetzt auch gut ist, aber eben auch nicht super. Und da hast du halt eben mit dieser Offensive Line einfach die Voraussetzung, viel zu laufen, wenn es denn nötig ist. Aber ich glaube nicht, dass es bei Stefanski so dogma-mäßig ist. Also ich glaube, der könnte sich auch vorstellen, 40, 45 Mal pro Spiel zu passen, wenn er in seinen Kader der Richtige dafür wäre.
Ja, also ich glaube, da spricht diese Flexibilität von einem Stefanski einfach rein. Ich glaube, er nimmt einfach, was er hat und holt das Beste daraus raus, ohne sich großartig an irgendwelchen Plänen und Dogmen festzuhalten, sondern ich glaube, er macht einfach, was seine Mittel hergeben. Das ist halt diese Flexibilität, die auch so ein jüngerer Coach halt gerade einfach hat, der noch nicht über Jahrzehnte mittlerweile in seinem Dogma sich eingeschossen hat und das genauso haben möchte, wie er das schon immer hatte. Und ich glaube, das kann halt einfach auch ein riesiger Vorteil werden.
Ja, jetzt haben wir über die beiden Coaches relativ viel gesprochen. Jetzt reden wir doch mal über die Units, die diese beiden Coaches betreuen. Denn im Endeffekt ist es ja eigentlich ein direktes Duell zwischen den beiden. Nämlich die Browns Offense mit Stefanski gegen die Vikings Defense mit Zimmer. Wo siehst du da grundsätzlich offensiv für die Browns die Angriffspunkte, die sie bei den Vikings attackieren können, beziehungsweise die Punkte, wo die Vikings die Browns eben eventuell doch limitieren können?
Also ich gehe jetzt davon aus, dass unser Kader einfach in voller Stärke antritt. Dann glaube ich, haben wir mit Pierce, Tomlinson, Richardson auf der Inside und Hunter und Griffin außen. Ich glaube, wir können den Run, wir können ihn nicht komplett abstellen, aber wir können ihn, glaube ich, ganz gut eindämmen. Wir können und wir sollten auch auf jeden Fall probieren, dieses Game Baker Mayfield in die Hand zu legen, dass er das entscheiden muss. Wenn wir sie laufen lassen, Chubb, Hunt und diese O-Line, die rennen über uns drüber, wenn wir das nicht gestoppt kriegen. Und das machen die 50 Mal in dem Game, wenn es drauf ankommt, von einem Ende des Spielfelds zum anderen. Ich hoffe, dass wir Druck auf Mayfield generieren können, indem wir ihm das Run-Game so gut wie möglich wegnehmen. Denn Mayfield neigt unter Druck sehr dazu oder häufiger dazu, Blödsinn zu machen. Er hat einen Career Average von einer Interception per Game und in jedem zweiten Game ein Fumble. Also er neigt dazu, Fehler zu machen und er neigt dazu, Turnover abzugeben, wenn er unter Druck steht. Außerdem habe ich mir ein bisschen, es gab von den Vikings offiziell dieses Vikings Filmroom und da wurde tatsächlich auch darauf hingewiesen, dass er seine Reads, sobald er Druck spürt, sehr schnell cancelt und dann lieber scrambled, als die Augen downfield zu halten und zu gucken, wen kann ich noch anspielen. Also man kann ihn sehr aus dem Konzept bringen, wenn der Druck stimmt. Und das muss unser Angriffspunkt sein in der Defense. Run Game kalt stellen und Baker Mayfield unter Druck setzen, wenn er werfen muss. Was ich in der Defense, also ich hoffe tatsächlich drauf, dass Breland, wenn dann nur limitiert spielen wird, auf einem Snapcount oder so. Also Breland ist eine laufende Zielscheibe diese Season bisher. Alle drei Wochen, wenn er auf dem Feld steht, weiß der gegnerische QB sofort, okay, da werfe ich hin. Er spielt eine furchtbare Anfangsphase der Season. Und ich weiß nicht, was hinter den Kulissen abläuft, warum Dantzler in die Hundehütte verbannt wurde. aber ich sehe, also egal was da läuft, wenn es irgendwie vertretbar ist, dass Dantzler spielen kann, soll er spielen und Breeland darf sich das Spiel von außen angucken. Weil er ist die absolute Schwachstelle dieser Defense. Und wenn sie dann passen und einen OBJ oder auch einen Donovan Peoples-Jones auf einen Breeland trifft, die können den halt beide zum Frühstück fressen, so wie er bisher gespielt hat. Und also da können wir uns noch so gut vorne verausgaben, den Run zu stoppen und Baker zu pressuren, wenn dann hinten solche Dinge zugelassen werden wie in den ersten drei Spielen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen etwas anderen Ansatz als du für dieses Spiel. Okay. Weil es wird jetzt auch viele Leute nicht überraschen, aber Laufstoppen ist nicht die Nummer eins auf meiner Prioritätenliste. Ja, die Browns haben ein gutes Running Game und ja, man sollte sich davon nicht komplett überrollen lassen. Aber auch diese Passing Offense ist stark genug, um uns zu schlagen. Und Stefanskis Bootleg-Spiel ist eins, welches deutlich vertikaler ist als unseres. Das heißt, wenn wir die Box vollstellen, dann werden sie uns das um die Ohren werfen. Und Stefanski ist jemand, der macht den Switch, wenn wir mit unseren Leuten nach vorne gehen. Und da habe ich ganz ehrlich lieber ein Running Game, was hier und da eben seine Gains macht, wie meinetwegen das Cincinnati gegen uns auch gemacht hat, aber dafür ein sehr limitiertes Passing Game. Und auch wenn die Browns die Nummer 1 Rushing Offense in der Liga sind, wenn man mal auf den EPA pro Play guckt, dann ist der trotzdem im Passing Game 2,5 mal so hoch wie im Running Game. EPA pro Play. Das heißt, das Passing Game ist immer noch wesentlich effizienter als das Running Game der Browns. Und deshalb, da jetzt zu sagen, okay, wir stellen die Box voll, wird zum Teil sowieso passieren, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Browns ja eben auch ein Team sind, was hier und da immer mal wieder mit schwerem Personal spielt, ist halt nun mal die Identität dieser Art Offense. Und hat damit zu tun, dass Jarvis Landry verletzt ist und nicht dabei ist. Der ist ja auf IR gesetzt worden diese Woche. Das heißt, der Receiving Corps ist halt tatsächlich nicht so toll. Und das ist eben der Punkt, wo ich dann auch dir widersprechen würde. Ja, unsere Cornerbacks haben dieses Jahr bisher noch nicht so gut ausgesehen. Aber in Woche 1 waren die Gegner T. Higgins, Jamar Chase und Tyler Boyd. Das ist ein sehr, sehr gutes Receiving Corps. In Woche 2, DeAndre Hopkins, AJ Green. Okay, AJ Green ist ein bisschen washed mittlerweile, aber trotzdem Christian Kirk, Rondell Moore, auch das. Ein wirklich, wirklich ordentliches Receiving Corps. Letzte Woche, DK Metcalf, Tyler Lockett. Ein richtig gutes Receiving Corps. Und wenn du ein sehr gutes Receiving Corps gegen eine solide Cornerback-Gruppe hast, dann wird dieses sehr gute Receiving Corps eine solide Cornerback-Gruppe zerreißen. Das ist immer so. Selbst eine sehr gute Cornerback-Gruppe gegen eine sehr gute Receiving-Gruppe wird meistens eher die Receiving-Gruppe als Vorteil haben, sofern nicht der Pass-Rush super dominant ist. Das ist natürlich immer so eine Frage, das hat dann wieder mit Gamescript etc. zu tun. Aber in einem Vakuum gewinnt der Receiver gegen den Corner, wenn beide gleich gut sind. Und deswegen tue ich mich schwer damit, jetzt zu sagen, boah, unsere Corner sind ja alle so schlecht, vor allem Breeland. Weil Breeland ist jemand, der hat jetzt wie viele Jahre, glaube ich, in seiner 7. Saison oder so, und ist durchgehend in dieser Zeit ein solider Veteran-Corner gewesen. Und der ist noch nicht in dem Alter von, was weiß ich, einem Xavier Rhodes, dass man da großartig abfallen sollte. Ja, er hat einen sehr, sehr schlechten Saisonstart gehabt. Aber das eben auch gegen sehr, sehr gute Competition. Und wenn du sagst, okay, Odell Beckham, ja, der wird vermutlich beide unsere Corner schlagen. Wenn in Bestform. Auch das ist ein großes Wenn. Hat er ja diese Saison auch nur begrenzt bisher gezeigt. Donovan Peoples-Jones oder ein Rashad Higgins werden das wahrscheinlich nicht tun. Und deswegen habe ich auch kein Problem. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man da tatsächlich über Coverage dieses Spiel auch eher gewinnen kann, als wenn ich jetzt die Box zuhaue und das Laufspiel einfach stoppe.
Ja, ich glaube,
Weil,
du hast einfach mehr Vertrauen in Breland als ich.
und das ist jetzt der letzte Punkt. Baker Mayfield, hast du gesagt, ja, er ist gegen den Blitz, nicht gegen den Blitz, gegen Pressure, sehr anfällig gewesen. Ist ja auch dieses Jahr. Also auch dieses Jahr sind die Nummern von ihm gegen Pressure überhaupt nicht gut. Und was man auch sagen muss, es ist ein eher langsam entwickelndes Passing Game bei den Browns. Die Browns haben tatsächlich 2,91 Sekunden pro Wurf, also von Snap bis Wurf, was über eine halbe Sekunde länger ist als bei den Vikings. Dementsprechend ist die Pressure-Rate trotz dieser sehr, sehr guten O-Line bei Baker Mayfield tatsächlich höher als die Pressure-Rate bei Kirk Cousins. Minimal, sind fast identisch. Obwohl, und das mal wieder, um den Qualitätsunterschied der O-Line zu zeigen, die Vikings rund 0,6 Sekunden, nein, nicht 0,6 Sekunden, rund eine halbe Sekunde schneller den Ball loswerden. Da mal den Qualitätsunterschied der O-Line. Trotzdem ziemlich genau selbe Pressure-Rate. Und auch wenn Bakers Nummern gegen Pressure wirklich schlecht sind, gegen den Blitz sind sie richtig gut. Gegen den Blitz ist Baker Mayfield fast auf dem Level, auf dem Kirk Cousins ist diese Saison. Fast. Und deswegen auch da wieder das, was du gesagt hast, wir müssen schematisch alles tun, um Pressure zu generieren. Nein. Wir müssen mit dem Four-Man Rush spielen, meiner Meinung nach. Und der muss Pressure generieren. Und das funktioniert nur, wenn du halt viel Coverage spielst. Und wenn du eben nicht die Box vollhaust, sondern wenn du sehr viel Coverage spielst. Und viele Spieler in Coverage hast. Das heißt, ich würde wieder, was die Vikings bisher auch gemacht haben, mit zwei tiefen Safeties spielen, was du halt gegen lauflastige Teams normalerweise nicht machst, weil du dann eben den Lauf so ein bisschen einlädst. Aber du musst das vertikale Passspiel von den Browns wegnehmen. Wenn du das schaffst, dann kannst du diese Offense limitieren. Und dann kann man auch Baker Mayfield unter Druck setzen, auch mit einem Four-Man Rush, auch gegen diese Offensive Line. Weil wenn seine ersten ein, zwei Reads nicht da sind, dann ist das richtig, was du gesagt hast. Dann verfällt er eben schnell in seine, ich improvisiere jetzt mal so ein bisschen Verhaltensweise, ist dann eben unter Druck oft auch immer noch deutlich zu aggressiv. Und es ist selten, dass ich jemanden als zu aggressiv betitelt, weil ich es ja grundsätzlich gerne mag, wenn Leute aggressiv sind. Mayfield übertreibt das in dieser Hinsicht aber gerne mal. Und deswegen, wenn du ihm die Tiefen wegnimmst, dann fängt er halt hier und da auch mal an, das ein oder andere Ding zu forcen. Und das sind die Geschichten, wo du dann Mayfield picken kannst und wo du ihm den Ball wegnehmen kannst. Und das ist das, was die Vikings eben auf jeden Fall hinkriegen müssen. Die müssen es irgendwie hinkriegen, dass Mayfield ungeduldig wird und dass Mayfield versucht, Dinge zu erzwingen. Und das wird halt eben nur dann funktionieren, wenn du ihnen die schematisch geplanten vertikalen Shots wegnimmst. Weil die Browns spielen 16% vertikal über 20 Yards. Vikings, wie gesagt, nur 5%.
Ja.
Das ist ja auch schon mal der große schematische Unterschied, den es bisher in beiden Offenses gegeben hat. Dann haben die Vikings eine Chance und deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass wir trotz dieses dominanten Laufspiels das einfach in Kauf nehmen müssen, dass die halt ihre Rush Yards machen. Aber trotzdem mit maximal 6, 7 Mann in der Box stehen. Und ansonsten eben viel Coverage spielen. Auch meiner Meinung nach hier und da gerne viel Zone Coverage, um eben auch A, die Möglichkeit zu haben zu picken und B, wenn du Zone Coverage spielst, hast du den Blick nach unten. Das heißt, dann kannst du auch mit einer leichten Box den Lauf etwas besser verteidigen.
Ja.
Das wäre mein defensiver Gameplan gegen
die Browns. Ja, so ausgerollt macht es tatsächlich viel Sinn.
Dann wollen wir die Seite mal drehen, kommen auf die Minnesota Vikings Offense gegen die Browns Defense.
Ja, übliches Spiel. Ich hoffe, wir callen weiterhin eine deutlich variable Offense. Gerade durch den Ausfall von Greg Newsom fällt halt der Cleveland Nummer 2 Corner aus. Das heißt, die haben Denzel Ward, dann einen guten Drop und dann sollte man eigentlich dann mit dem Passing Game attackieren können. Also zumal wir mit unseren Receivern eigentlich immer attackieren können. Wir haben zwei der besten Wide Receiver im Game momentan. Und dazu jetzt eine starke Nummer 3 und Conklin, der hat sich tatsächlich auch als Tight End sehr, sehr gut anbietet für die kurzen und safen Dinge. Also ich glaube, wir können die wieder durch die Luft sehr gut schlagen. Die Run-Defense der Browns steht recht solide da. Da weiß ich nicht, wie viel Sinn es machen wird, unseren typischen Run-First-Approach zu laufen. Also ich sag mal das jede Woche, ne? Wir müssen das Game durch die Luft gewinnen. Von dem her. Wichtiger Punkt wäre, Myles Garrett / Jadeveon Clowney irgendwie im Zaum halten, also speziell Myles Garrett, was der letzte Woche bei den Bears abgefeiert hat, war ja komplett Banane. Also da würde ich auch wieder sehr dafür plädieren, dass wir Rashard Hill, genauso wie gegen Chandler Jones von den Cardinals, wieder jede Menge Tight End Help zukommen lassen. Ansonsten sehe ich nicht viel Chance, wie er da sein Mann stehen kann. Und Myles Garrett ist halt leider ein Ein-Mann-Game-Wrecker, wenn es drauf ankommt. Der ist so schnell und so dominant teilweise, dass er, also der kann dir halt deine Passing-Offense im Alleingang fast zerstören, wenn du ihn nicht irgendwie gebremst bekommst. Also Key für mich, Myles Garrett abschalten und Passing-Offense variabel und im Endeffekt einen recht ähnlichen Gameplan wie gegen die Cardinals. Das wäre mein Approach zu dieser ganzen Situation.
Es ist tatsächlich relativ spannend, sich das anzugucken. Und ich finde, es ist auch schwierig, diese Defense bisher einzuschätzen. Einerseits, wenn man sich das individuelle Level anguckt und auch das individuelle Performance-Level bisher der Spieler, dann sieht das nach einer durch und durch wirklich guten Defense aus. Wenn man auf Statistiken guckt, auf Effizienzstatistiken, dann ist diese Defense im Gesamten tatsächlich eher im unteren Mittelfeld, knapp vor den Vikings. Da ist kein großer Unterschied. Jetzt muss man halt irgendwie sagen, dass eben Defense auch bei weitem nicht so stabil ist, also defensive Performance bei weitem nicht so stabil ist wie offensive Performance, und dass das deswegen sehr gegnerabhängig ist. Und du hast bisher halt irgendwie zwei Extreme gehabt, was die Gegner angeht. Du hast einerseits in Woche 1 Kansas City gehabt, was ein brutales Matchup ist, und du hast auf der anderen Seite in Woche 3 die Bears gehabt, die aus irgendwelcher Umnachtung auch immer sich gedacht haben, wir stecken jetzt Justin Fields in eine für Andy Dalton designte Offense und hoffen mal, dass es irgendwie funktioniert mit einem schlechten Supporting Cast, was natürlich kein guter Plan ist. Dementsprechend auch schiefgegangen ist. Und dazwischen hat man irgendwie dieses Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Spiel gegen Houston, was defensiv echt schlecht angefangen hat, sich dann natürlich deutlich gebessert hat, was aber eben auch an der Tatsache lag, dass Tyrod Taylor sich im Laufe des Spiels verletzt hat und dann Mills übernehmen musste. Auch ein Rookie, der einfach so mittendrin reingeschmissen wurde.
Ja.
Das heißt, ich finde diese Defense bisher sehr schwierig einzuschätzen. Was man sagen muss, wenn man nur die ersten beiden Wochen betrachtet, war diese Defense Nummer 31 insgesamt und gegen den Pass in EPA pro Play. Nur die Run-Defense war von Anfang an sehr stark. Und deswegen bin ich da bei dir. Bitte, bitte nicht zu konservativ.
Surprise.
Ich verstehe es, dass man irgendwie versucht, diese beiden Edge-Rusher aus dem Spiel zu nehmen, aber, und das ist halt eben wieder die Nummer, wenn man halt bei Third Down mehr als 3 Yards hat, dann hast du einen Passing Down. Und dann können die freilaufen. Du kannst sie nicht komplett aus dem Spiel nehmen. Garrett, klar, aber auch Clowney sollte man dann nicht vergessen. Der hat nur 2 Pressures weniger als Garrett bisher. Also auch der reißt bisher eine richtig gute Saison ab. Es ist halt einfach, und da erhoffe ich mir halt so ein bisschen den Shift. Ich hoffe, dass man diesmal versucht, vertikaler zu gehen. Ich hoffe, dass man dieses Mal mit Early Down Play Action Shots agiert, dass man da auch die Pocket ein bisschen bewegt, um eben auch Garrett und Clowney möglichst irgendwie zu umgehen und kein Standard Drop Pick Spiel macht, weil ich glaube, dass dieses Kurzpassspiel, was wir bisher aufgezogen hat, gegen die Browns schwierig zu machen wird, weil die Browns eine sehr schnelle Linebacker-Reihe haben, mit Leuten wie Mac Wilson oder nicht als Starting-Linebacker, aber in einer sehr großen Rolle als Sub-Package-Linebacker, JOK, der eine super Rookie-Saison bisher spielt. Richtig stark bisher ausgesehen hat. Und das sind halt so Leute, die nehmen dir das Kurzpassspiel weg. Und deswegen muss dieses Mal vertikaler attackiert werden. Ich weiß nicht, ob der Ausfall von Greg Newsom einen super großen Impact haben wird, weil sein Ersatz ist Greedy Williams, das ist jetzt auch kein schlechter. Das heißt, die Browns haben schon ziemlich große Tiefe in ihrer Secondary, wobei man da fairerweise sagen muss, diese Tiefe ist jetzt auch vorbei. Das heißt, wenn sich während des Spiels noch einer verletzen sollte, dann könnte es schwierig werden. Und wenn es eine Unit gibt, die meiner Meinung nach doch durchaus zu attackieren ist in dieser Defense, dann sind es die Safeties. Sieht jetzt eigentlich mit Spielern wie John Johnson und auch Grant Delpit, der auch hier und da seine Rolle hat, auch kein Starter, aber eben doch eine relativ große Rolle auch hat. Nicht unbedingt so aus, aber das kann man attackieren. Also John Johnson hat bisher sehr shaky in Coverage ausgesehen, hat da bisher einen langen Touchdown gehabt, den er zugelassen hat, aber auch generell, also die Safeties sind in Coverage angreifbar. Und das kann man halt nicht wirklich über die Cornerbacks sagen, das kann man nicht wirklich über die Linebacker sagen und deswegen befürchte ich, dass gerade die kurzen Geschichten weggenommen werden. Und es muss über das vertikale Play-Action-Spiel gehen und es muss halt eben auch darüber gehen, dass man die Pocket ein bisschen bewegt. Das ist halt das, was die Texans mit Tyrod Taylor sehr gut gemacht haben. Was dann natürlich aus dem Fenster geflogen ist, als dann Mills ran musste. Aber deswegen, es muss im Passspiel vertikaler werden und wenn bei Early Down wieder nur gelaufen wird, dann wird da nicht viel kommen. Egal, ob Cook da ist oder nicht. Das ist eine starke Run-Defense, eine sehr starke Front mit sehr guten Linebackern. Dagegen werden die Vikings nicht viel laufen, unter normalen Umständen. Also viel vielleicht, aber nicht sehr erfolgreich.
Wollte ich gerade sagen. Vielleicht viele Versuche, aber nicht viele Yards. Ja. Gut. Haben wir noch einen Punkt oder kommen wir gegen Ende?
Nö, wir kommen jetzt ans Ende. Der Punkt, der jetzt natürlich noch kommt, sind unsere Tipps.
Ja. Sollen wir direkt loslegen mit den Game-Tipps, oder?
Selbstverständlich.
Ich sag, wir gewinnen das Ding für den Optimismus im Podcast, der immer gefordert wird, mit 31 zu 24.
Uff, ich bin, ich habe mir, glaube ich, schon diese Woche 5 oder 6 Mal überlegt und mich umentschieden, ob ich jetzt auf die Vikings tippe oder nicht.
Jetzt habe ja ich jetzt übernommen, jetzt kannst du wieder den Pessimisten machen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Schwierigkeiten damit habe, auf die Vikings zu tippen, einfach wenn ich das individuell mal nehme. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so sehr pessimistisch, sondern einfach eine Anerkennung der Tatsache, dass die Browns von Top to Bottom, würde ich sagen, eins der besten 3-4-Roster der NFL haben. Ist einfach so.
Ja.
Dazu einen guten Head Coach, also ein generell sehr gut gecoachtes Team. Ja, das macht es halt einfach sehr schwierig. Und ich glaube, dass die Browns insgesamt das etwas bessere Team sind als die Vikings. Ich glaube, dass es sehr knapp wird, weil schon der Heimvorteil ein bisschen was tut für die Vikings, gerade für die Defense. Und ich glaube auch, dass die Offense immer wieder ihre Stiche setzen wird. Ich glaube aber nicht, dass es annähernd so hoch wird wie in den letzten Spielen. Ich glaube nicht, dass es ein Shootout wird, sondern ich glaube, dass es so ein Mid-20er-Game wird. Und ich glaube, dass die Browns Offense am Ende so ein bisschen das bessere Ende für sich haben, mit 26 zu 24 gewinnen werden. Natürlich, selbstverständlich mit einem späten Field Goal, welches der ehemalige Vikings Practice Squad Kicker selbstverständlich verwandeln wird.
Ah, hör auf. Es tut weh. Okay, Bold Prediction, hau raus.
Du fängst an, Mama. Du fängst an.
Dann fang halt ich an. Wir haben die Schwäche von Baker Mayfield angesprochen, wenn er improvisieren muss. Und ich sag, Eric Kendrick fängt einen Pick 6.
Okay. Uff. Ich hatte ja eigentlich schon gesagt, und deswegen fallen mir so O-Line-Bold-Predictions eigentlich sehr schwer, dass ich glaube, dass der Pressure-Streak, der Null-Pressure-Streak von O'Neal reißen wird. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es passieren wird. Das ist aber auch keine Bold-Prediction gegen diesen Edge-Rush-Doo. Ich glaube aber, dass nach seiner 4,5-Sack-Performance Myles Garrett keinen Sack haben wird. Er wird hier und da ein paar Pressures haben, aber er wird keinen Sack haben.
Oh, das wäre herrlich, aber zweifelig.
Ich glaube, das wird der Rest übernehmen. Und
True bold prediction.
Ich glaube tatsächlich, dass die Vikings gerade am Anfang noch mit ihrem Trick Game versuchen werden, selbst wenn es nicht sofort erfolgreich sein wird. Einfach aufgrund der Präsenz von Myles Garrett. Und allein damit werden sie ihn halt erstmal weghalten. Und es gibt ja eben, wie gesagt, noch 2, 3 andere Spieler in dieser Defensive Line, die auch ihre Sacks haben können.
Ja.
Da wäre natürlich erstmal Clowney genannt, da wäre McKinley genannt, der tatsächlich ein sehr guter Rotational Guy bisher für die Browns ist. Ja, Garrett heute mal, am Sonntag mal nicht. Also er wird seine Pressures haben, ohne Frage. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn das wieder mehr als 4 sind oder 5. Aber er hat keinen Sack.
Okay, ich hoffe, du hast recht damit.
Damit sind wir am Ende und melden uns dann natürlich nach dem Spiel mit unserer Review wieder und hoffentlich nächste Woche auch, da bin ich mir aber relativ sicher, nächste Woche auch wieder mit einem Gast. Dann wird es hier auch mal wieder ein bisschen bunter und ein bisschen voller in unserem Podcast. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Spiel. Ich glaube, das dürfte so ziemlich das doch mit attraktivstes Spiel dieses ersten Fensters werden. Also da laufen ja jetzt nicht so viele attraktive Spiele dieses Wochenende, ehrlich gesagt. Aber das dürfte qualitativ schon ein sehr hochwertiges Spiel werden. In dem Sinne, viel Spaß und Skoll.
Die Vikings sind immer das attraktivste Spiel.
Spielerisch würde ich das nicht immer unterschreiben.
Da geht es nicht um spielerisch, da geht es ums Prinzip. Skoll, haut rein. Schönes Wochenende, schönen Game Day.